Ja, das ist ganz interessant. Also es gibt natürlich auch für Serbien Umfragewerte. Und wenn man sich die über die letzten Jahre anguckt, dann muss man eben feststellen, dass eigentlich die Zustimmung in der Bevölkerung zu einem möglichen EU-Beitritt gefallen ist. Also sie war vor ein paar Jahren irgendwie so bei 70%. Und die letzte Umfrage war eben der Anteil der eindeutigen EU-Beitrittsbefürworter nur noch knapp unter 50%. Und das ist insofern auch interessant, weil es eigentlich nicht unbedingt korreliert mit der politischen Landschaft. Also inzwischen sind alle politischen Parteien eigentlich, haben sich eindeutig für den Weg in die EU ausgesprochen. Aber in der Bevölkerung gibt es eigentlich eine nachlassende Zustimmung. Was übrigens auch bei Kroatien, glaube ich, der Fall war. Da waren auch die Werte früher größer. Das heißt also, eigentlich kann man sagen, insgesamt in der Region, und das gilt eben auch für Serbien, gilt auch, dass so dieses Projekt Europa eigentlich an Strahlkraft verloren hat, wenn man sich das einfach erstmal nur von den Umfragewerten anguckt.
Und was meinen Sie, woran liegt das, dass dieses Projekt an Strahlkraft verliert?
Ja, das hat sicherlich mehrere Gründe, wobei es in Serbien eben einen speziellen Grund hat, aber vielleicht das zu den allgemeinen Gründen. Also man ist sich, glaube ich, inzwischen schon bewusst, dass eben der Beitritt zur EU oder je näher man an diesen Beitritt heranrückt, dass das nicht unbedingt zwangsläufig was mit steigendem Wohlstand zu tun hat. Also Slowenien ist als auch ehemals ex-jugoslawisches Land ist in der EU. Slowenien ging es vor ein paar Jahren wirtschaftlich besser als heute. Kroatien sieht es auch alles andere als rosig aus. Bulgarien ist schon länger in der EU, hat denselben Lebensstandard wie Serbien jetzt. Griechenland-Krise, die ganzen südeuropäischen Länder. Also dieses Versprechen, was immer mit der EU einhergeht, sozusagen diese Transformationsländer von der Peripherie ins Zentrum zu holen und verbunden mit einem Wohlstandsversprechen, das sieht man eben, dass das eben nicht so eins zu eins aufgeht. Was insgesamt, glaube ich, jetzt auch nochmal in Serbien dazukommt, ist eben diese Kosovo-Verhandlungen. Also eine Forderung von der EU ist eben gute nachbarschaftliche Beziehungen. Und da hat Serbien natürlich seit dem Kosovo-Krieg 1999 eben ein Problem, was immer noch mit rumgeschleppt wird und wo es im Moment noch keine Lösung gibt und wo es Forderungen von Brüssel gibt, die für Serbien und auch eben für große Teile der serbischen Bevölkerung schwer zu schlucken sind.
Jetzt kam das ja auch letzte Woche in den Medien, dass die Verhandlungen zwischen der EU und Serbien und dem Kosovo erstmal gescheitert sind, denn die EU verlangt von Serbien, bevor Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden, dass sie die Kosovo-Frage klären. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Ja, man muss wissen, also Serbien hat immer gesagt, wir werden die vor 5 Jahren von Kosovo erklärte Unabhängigkeit nicht anerkennen. So, und das ist natürlich irgendwie ein Problem, weil das eben keine guten nachbarschaftlichen Beziehungen sind und aus Sicht der meisten EU-Länder Kosovo ein unabhängiger Staat ist. Gleichzeitig ist es eben so, dass innerhalb des Staatsgebiets von Kosovo, im Norden von Kosovo, wo fast ausschließlich Serbien leben, die kosovarischen Institutionen kaum Einfluss oder kaum Verfügungsgewalt drüber haben. Das ist einfach, das wird von Serbien finanziert, da gibt es serbische Institutionen. Also da ist Kosovo als Staat praktisch nicht existent. Und da ist vor allem von Deutschland frühzeitig der Druck ausgegangen, dass man von Serbien gefordert hat, sich aus dem Kosovo zurückzuziehen und sozusagen auch den Norden von Kosovo, den serbisch bewohnten Norden von Kosovo, der kosovarischen Verfassung oder der kosovarischen Regierung zu unterstellen. Und das ist sozusagen das, worum es jetzt in diesen Verhandlungen geht. Was macht man sozusagen mit diesem Norden Kosovos?
Ja, Sie haben jetzt schon diese Doppelstruktur angesprochen, dass im Norden des Kosovos, wo vorwiegend Serben wohnen, dass dann die Institutionen von Serbien bezahlt werden. Wie sieht denn das Zusammenleben in Kosovo zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen aus?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ich sprach eben vom Norden Kosovo, da gibt es sozusagen praktisch kein Zusammenleben, weil das eine relativ homogene serbische Bevölkerungsgruppe ist, wobei sich die Grenze eben durch eine Stadt durchzieht. Das ist die Stadt Mitrovica, die auch immer in den Medien ist, als die geteilte Stadt, wo es immer noch die Konflikte gibt. Man ist weiterhin im Kosovo, aber man übertritt sozusagen die Brücke über den Fluss Ibar und kommt von dem Süden Mitrovicas in den Norden und hat da eigentlich das Gefühl, in ein anderes Land zu kommen. Also im Süden der Stadt wird mit Euro bezahlt, wird albanisch gesprochen, das Leben fast ausschließlich Albaner dort. Und dann geht man über diese Brücke und dann wird mit Dinar bezahlt. Die Leute fahren mit serbischen Nummernschildern rum. Und es serbische Zeitungen aus. Also das ist einfach die eigentliche Grenze, die eigentliche kulturelle Grenze. Da gibt es eine sehr, sehr starke Trennung. Anders sieht es aus, es gibt weiterhin auch noch serbische Gemeinden weiter im Süden von Kosovo. Da hat sich das Zusammenleben in den letzten Jahren entspannt, also fast normalisiert, könnte man sagen. Es gibt natürlich immer noch einzelne Zwischenfälle, von denen dann auch in den Medien zu lesen ist. Aber ich denke, im Großen und Ganzen innerhalb der Bevölkerung ist es nicht mehr vergleichbar mit, wie es vor ein paar Jahren war. Also man kann zum Beispiel als Serbe heute wieder in Kosovo auch Serbisch sprechen, was vorher die eben als die Sprache der Besatzer galt. Und kurz nach dem Krieg konnte das ein ziemlich gefährliches Unternehmen sein, wenn man einfach in der Hauptstadt Pristina in ein Café gegangen ist und auf Serbisch einen Kaffee bestellt hat. Aber das ist heute wieder möglich. Also einerseits Entspannung, aber eben im Norden Kosovo ist es weiterhin schwierig.
Ich habe gelesen, dass die Frage im Raum steht, dass die Serben im Kosovo Teil des Kosovos werden, dass die Institutionen, die da so parallel laufen, Teil des Kosovos werden und nicht mehr von Serbien finanziert. Genau. Wie ist denn die Stimmung unter den Serben im Kosovo? Welchen Weg würden die vorziehen mehrheitlich oder gibt es da Unterschiede oder wie sieht das aus?
Das ist das, was von der EU und von den USA ganz zentral gefordert wird und das lehnen die Serben im Kosovo halt komplett ab. Also Serben im Kosovo, ich spreche jetzt auch wieder vor allem vom Norden, etwas anders sieht es im Süden aus. Da hat man sich teilweise pragmatisch schon arrangiert mit den kosovarischen Institutionen, weil man einfach auch keine andere Wahl hat. Aber die Serben im Kosovo haben von sich das Bild, wir leben weiterhin in Serbien. Und wenn man dort ist, dann sieht es auch so aus. Also für die ist der kosovarische Staat praktisch nicht Existenz. Und die Nord-Kosovo-Serben, das schließt ja auch direkt an das serbische Staatsgebiet an. Die haben natürlich jetzt Angst bei diesen Verhandlungen auch, weil sie fürchten sozusagen von der serbischen Zentralregierung in Belgrad für eine mögliche Annäherung an der EU oder für diese Karotte, die Brüssel hinhält, eben verraten zu werden, so eben die Terminologie und sozusagen, dass ihnen nichts anderes üblich bleibt, als sich auch in die kosovarischen Institutionen zu integrieren. Da kann man sagen, wirklich, es gibt eine hundertprozentige, also auch es nimmt niemand an Wahlen teil im Kosovo zum Beispiel. Also die Wahlbeteiligung unter Kosovo-Serben im Norden ist, wenn in Kosovo Wahlen sind, beträgt 0%.
Die serbischen Parteien, die Regierungspartei SNS und der Ministerpräsident und Staatspräsident, die haben ja alle unisono klargemacht, dass die Option, die von der EU vorgeschlagen wurde, also dass die Serben im Kosovo Teil des Kosovo werden, dass das für Serbien nicht in Frage kommt. Warum diese Einstellung? Was bedeutet der Kosovo für die Serben?
Der Kosovo ist einerseits ein wichtiges Moment in einer serbischen nationalen Erzählung. Es gibt viele serbische Klöster dort. Also wenn man die serbische Geschichte zurückgeht, spielt der Kosovo als Region eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das ist die eine Geschichte, aber man muss gar nicht so weit zurückgehen. Also der Kosovo war eben Teil von Serbien und selbst mit dem nach Ende des NATO-Krieges, als die UN den Kosovo verwaltet hat, war immer noch in dieser berühmten UN-Resolution, die die Grundlage war für die UN-Präsenz nach dem Krieg, nirgendwo die Rede davon, dass Kosovo ein eigenständiger Staat sein würde, sondern es sozusagen noch im Rest Jugoslawien, zu Rest Jugoslawien gehört. Und darauf beruft sich Serbien natürlich, sodass es auch eben eine legale Argumentation gibt. Und innerhalb von Jugoslawien war auch Kosovo nie eine eigene Republik, sondern eine autonome Provinz innerhalb der serbischen Republik. Und da fühlt man sich eben jetzt ungerecht behandelt oder spricht eben auch von Bruch vom Völkerrecht. Und man muss auch sehen, dass selbst in der EU ja überhaupt keine Einigkeit besteht. Also es gibt weiterhin 5 Länder innerhalb der EU, die Kosovo nicht anerkannt haben. Und das sind schon auch Argumente, die sozusagen für die serbische Seite sprechen, obwohl man natürlich immer noch eine andere Meinung haben kann dazu, aber es ist nicht so einfach.
Da ist bei mir die Frage aufgekommen, warum kann man keine andere Lösung finden? Gibt es nicht eine andere Lösung, die in diesem Konfliktfall einen erfolgversprechenden Ausweg bieten würde?
Ja, das frage ich mich natürlich auch immer. Ich weiß es nicht. Also jetzt in diesen Verhandlungen, das, was letztendlich auf dem Tisch lag, ist als Kompromiss bezeichnet worden. Aber Wenn man sich das genau anguckt, kann man da ja eigentlich schlecht von einem Kompromiss sprechen, wenn ein Kompromiss heißt, dass beide Seiten dort rausgehen, zähneknirschend akzeptieren und aber beide Seiten auch ihr Gesicht wahren können. Also das, was letzten Endes auf dem Tisch lag, ist mehr oder weniger das, was sozusagen die kosovo-albanische Seite gefordert hat. Es geht ja im Kern darum, wie viel Autonomie sollen die Serben im Kosovo zur Regelung ihrer eigenen Angelegenheiten erhalten. Und da ist Serbien sehr stark entgegengekommen. Also Serbien hat akzeptiert, dass sich sozusagen die Kosovo-Serben in die kosovarischen Institutionen integrieren, hat aber darauf beharrt, dass die Serben sich zu einer serbischen Gemeinde zusammenschließen und diese serbische Gemeinde sehr, sehr starke Selbstverwaltungsrechte bekommt, die über das hinausgeht, was sozusagen bislang von der internationalen Gemeinschaft angedacht war. Also, dass man eigene Richter bestellt, dass man die Polizei selbst unter der eigenen Verwaltung hat. Und das wird abgelehnt. Also von Pristina, von Kosovo, von der EU und von den USA. Und ich meine, man hätte dort durchaus irgendwie eine Lösung finden können, die vielleicht nicht 100% eben die kosovo-albanische Seite zufriedenstellt, aber doch auch mit der Serbien irgendwo hätte leben können, weil eben Serbien in den letzten 2-3 Jahren schon wirklich sehr, sehr große Schritte gemacht hat. Ich meine, EU-Beitritt, der ist sowieso ja in weiter Ferne. Also worüber wir jetzt gesprochen haben, kriegt Serbien ein Datum für den Beginn von Beitrittsgesprächen. Also das ist das, was im Moment irgendwie auf der Tagesordnung ist. Das ist für ein Land natürlich trotzdem irgendwie ein relativ wichtiges Signal, weil wenn Beitrittsgespräche anfangen, signalisiert es auch so ein bisschen erfolgreiche Reformanstrengungen bislang. Es ist ein Zeichen an den Investoren oder zumindest die Hoffnung besteht, dass dadurch auch irgendwie mehr Investoren ins Land kommen. Aber der eigentliche Beitritt, der ist sowieso sehr, sehr weit weg. Insofern würde ich da jetzt auch auf dieses Scheitern der Gespräche noch nicht so viel Gewicht legen. Also irgendwann muss man sich einigen, weil es gibt ein europäisches Interesse, diese Länder in Europa zu integrieren oder in die Europäische Union zu integrieren. Es gibt ein Interesse auch von Kosovo und Serbien. Das heißt, irgendwann muss es zu einer Einigung kommen, aber sollte auch eben auch eine gute Einigung sein.